Was soll das heißen? Die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd. Ich bin völlig fertig.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, was soll ich dazu noch sagen, meine liebe Frau Wollner? Story of our lives?
Ja, du hast es gestern so schön beschrieben im Gespräch mit Kolleginnen. Die Frau Wollner lebt gerade 3 Leben parallel. Also es ist bei mir jetzt 2 durch 3 in 2 Dritteljahren. Rechnen war noch nie meine Stärke, du weißt, was ich meine.
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das gerade eben war allerdings die völlig fertige Caroline Herfurth in ihrer Rolle als Vera in 1 Million Minuten. Ein neuer Film mit ihr und Tom Schilling in den Hauptrollen. Aber zu unser aller Verwunderung nicht von ihr.
Nee, zur Abwechslung mal nicht. Ist allerdings in der Familie geblieben, die Regie. Denn die hat ihr Partner geführt, der eigentlich Produzent Christopher Doll. Das ist sein erster Film, also sein Regiedebüt. Caro ist stolz wie Bolle, das können wir hier vorwegnehmen. Sie hat uns das alles im Interview verraten. Wir haben sie und Tom Schilling die Tage hier nämlich in Berlin getroffen und ziemlich viel geplaudert.
Ja, vor allem über mich.
Tom hat sich gar nicht verändert. Den Witz habe ich ja schon 3-mal gebracht, Tom hat immer noch nicht gelacht, aber jetzt einfach wegen der Penetranz.
Ja, vielen Dank. Also ich finde auch, dass ich mich einfach fantastisch gehalten habe.
Ich bin mir allerdings nicht ganz so sicher, ob sie wirklich dich gemeint hat.
Jetzt lenk mal nicht ab. 1 Million Minuten hatten wir beide leider nicht mit denen, aber immerhin 20, die großen Spaß gemacht haben, die hört ihr gleich. Auch neu diese Woche im Kino, neben 1 Million Minuten ist nämlich auch Argyle.
Ja, eine Agenten-Action-Komödie vom Kingsman-Macher Matthew Vaughn.
Der gar nicht Vince heißt.
Darauf habe ich dich mehrfach aufmerksam machen müssen. Argyle ist ein Film, über den wir etwas unterschiedlicher Meinung sind. Kleiner Spoiler vorab.
So, und das soll aber auch schon Teaser genug gewesen sein und euch ans Zuhören fesseln. Hoffentlich, wenn unsere kleine fiese Strategie hier aufgeht. Wir fangen vorne an und kommen jetzt mal zu dem Grund, warum Caroline Herfurth aka Vera Küper in 1 Million Minuten eigentlich so fertig ist.
Nina braucht extrem viel Sonderbehandlung. Ich habe auch einen Job und einen 1-Jährigen. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd. Wolf, deine Tochter, die hat eine Entwicklungsverzögerung oder irgendeins von den anderen lateinischen Syndromen. Und das ist eine extreme Herausforderung. Du lässt mich damit alleine.
Nein, mach ich nicht. Doch. Nein, du siehst das nicht. Wie oft habe ich vorgeschlagen, lass uns bitte ein Au-pair besorgen. Nein, es ist mir zu eng, zu intim. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich sonst noch machen soll.
Es geht doch nicht um ein fucking Au-pair. Es geht doch um uns als Familie.
Möchtest du dich gerne äußern, meine liebe Anna, zu der Frage, wie durchaus anstrengend es sein kann, so als Familie mit 2 kleinen Kindern, die komischerweise nicht immer machen, was man sich ursprünglich für sie mal vorgestellt hatte?
Naja, also ich möchte schon auch nach dieser Folge 1 Stunde Film ganz gern noch verheiratet sein, aber ich frage mich schon dann und wann, woher Caroline eigentlich immer so genau weiß, was bei mir gerade los ist. Vera und ihr Mann Wolf, gespielt von Tom Schilling, die haben diese Eltern mit Kleinkind-Diskussionen, wie sie es 100.000-fach gibt, alleine bei uns jeden Tag, ne? Meist ist eine Person, die mehr arbeitet als die andere und die wiederum ist die meiste Zeit mit den Kindern zu Hause, vor allem wenn die noch klein sind und muss all ihre Bedürfnisse hinten anstellen.
Genauso geht's Vera, denn Wolf, ihr Mann, arbeitet für eine NGO im Bereich Klimaschutz und ist ständig auf Kongressen mit seiner Chefin unterwegs, während Vera sich nicht nur um den kleinen Säugling kümmern muss, sondern auch um Tochter Nina. Die ist vielleicht so 4, knapp 5 und etwas entwicklungsverzögert, kommt raus, hat vor allem körperlich ein paar Defizite und braucht daher auch einfach mehr Zuwendung. Das alles wuppt zu 90% Vera plus natürlich auch noch ihren eigenen Job und jetzt, ja, wie gehört, kann sie nachvollziehbarerweise wirklich nicht mehr.
Ich würde diese 90% tatsächlich erhöhen auf 99%, denn Wolf ist relativ viel unterwegs und bevor das also bei den beiden eskaliert und die Ehe in die Brüche geht, bringt Nina selbst ihre Eltern auf die Idee. Sie wünscht sich 1 Million Minuten, in denen die ganze Familie zusammen sein kann, ohne Arbeit, ohne Stress, ohne Streit. Papa Wolf, der zieht die Reißleine, verabschiedet sich bei seiner Chefin ins Homeoffice, beziehungsweise hier dann eher Beachoffice, denn zu Hause bei Wolfs, da wird der Globus gedreht.
Da will ich hin.
Nach Thailand? Ja, das ist doch gut, oder?
Kurz, also einen Moment. Wir reden jetzt wirklich von 2 Jahren.
Nein, Mama, 1 Million Minuten.
Genau, und deswegen geht's nach Thailand auch nochmal woanders hin, sonst wird's langweilig.
Dann zur Elfe.
Island? Okay. Mhm. Naja, ein bisschen kalt, aber die haben ja die heißen Quellen.
Ich wollte schon immer mal nach Island.
Wirklich?
Mhm.
Wir können mit dem Wohnmobil über die Insel fahren.
Und wir könnten Jacken mitnehmen.
Das ist eine super Idee, Nina. Wir nehmen einfach Jacken mit.
Ja!
Ja!
Pack die Jacken ein.
Ja!
Eine Million Minuten, wir haben es sorgfältig ausgerechnet, Anna, mit Zettel und Stift. Schriftliches Dividieren in 59 Schritten. Es sind 694 Tage, also wirklich knapp 2 Jahre. Und die sollen jetzt nur für die Familie sein.
Ja, es ist dieses Klassische, ne, was viele in der Elternzeit machen. Und ich gucke da auch gar nicht mich böse an, denn auch ich verabschiede mich in wenigen Wochen für ein paar Wochen nach Thailand.
Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Minuten das sind?
Es sind keine 1 Million. Wir sind ja keine 2 Jahre weg. Das wir sind richtig. Auch nicht mal 2 Monate weg. Es sind nur 6 Wochen, auf die du auf mich verzichten musst. Und da werde ich dir schöne Dinge vorbereiten. Mhm. Aber ich habe diesen Film tatsächlich so ein bisschen auch als Inspiration genommen, wo wir hinfahren in Thailand oder auch nicht. Ich habe diese Insel, auf der die waren, tatsächlich mal gegoogelt. Und da ist wirklich nichts. Also ich glaube, wir machen doch was anderes, aber egal, ich schweife ab. Wir sehen die jetzt natürlich beim Familiensein erst auf Thailand, dann oder in Thailand auf einer Insel, dann im Kontrastprogramm auf Island, auch eine Insel, aber mit einem bisschen raueren Klima. Und natürlich ist es so, dass dieses Konzept Beach Office nur bedingt aufgeht und Tom Schilling, also Wolf, sich relativ schnell von seinem Beruf verabschiedet, weil er merkt, er verpasst die entscheidenden Momente.
Der Grund für diese Reise war ja schon auch Mila. Sie hat in den letzten Monaten so viele schöne Dinge und tolle Momente erlebt. Dafür hat sich das doch schon gelohnt.
Ja, aber ich verpasse die ganzen Momente, weißt du? Und die kommen nicht zurück. Weißt du, ich will nicht mehr dieser Idiot sein. Dieser Idiot, der sein Leben verpasst. Euer Leben verpasst. Bin ich richtig bei der Arbeit? Bin ich richtig bei euch? Wo bin ich denn überhaupt noch richtig?
Was mich sehr gekriegt hat beim Film, waren definitiv die tollen Bilder in Thailand, die tollen Bilder auch aus Island, ja. Es war mir so ein bisschen, also dieses Skip Next war mir so ein bisschen zu happy-go-lucky, so wir haben hier ein Riesenproblem und unsere Ehe ist fast am Ende und dann, ja, und dann regelt er das kurz auf der Arbeit und gefühlte 2 Filmminuten später sitzen sie auf dieser schönen thailändischen Insel und alles ist so toll, dass es natürlich...
Bis aufs WLAN,
was nicht funktioniert, dass nicht alles toll ist, kann man voraussehen und das sehen wir dann schon auch. Ich bleibe mal erst noch bei den Sachen, die mir wirklich toll gefallen haben am Film, neben den Bildern, die absolut Reiselust wecken und zwar bei mir auch zu beiden Zielen, sowohl nach Thailand als auch nach Island möchte ich jetzt noch gerne, sagt man das so, als vorher. Und was mich auch wirklich gekriegt hat, ist diese absolut tolle Paarchemie, die Caroline Herfurth und Tom Schilling haben. Also die habe ich gefühlt, die beiden, in ihrer Not habe ich sie gefühlt. Und zwar tatsächlich nicht nur ihre nachvollziehbare Sicht, sondern schon auch sein Gefangensein in seinem nicht über den Familientellerrand hinausgucken können, dass er das erst lernen muss, überhaupt sie zu sehen. Das ist ja auch ein wichtiger Prozess im Film. Das hat mir alles gut gefallen. Die Story an sich, die dann uns im Film erzählt wird, die fand ich dann leider etwas flach. Also es ist ja nach der Autobiografie vom echten Wolf Küper. Der hat das Buch geschrieben. Das erklärt vielleicht auch den sehr maskulinen Blick. Also so ein bisschen diese Super-Daddy- Attitüden, die Tom Schilling als Wolf an den Tag legen muss, wenn er so Wahnsinnssachen dann plötzlich für seine Tochter baut und erfindet und so. Das war mir teilweise so ein bisschen zu drüber. Genau wie dieses so dann mit dem Laptop am Strand sitzen, ne? Und dann funktioniert natürlich das WLAN nicht und er rastet total aus, dieses Zurückfallen so in alte Muster. Ich habe 2 Wellenbewegungen gezählt im Film, die man aber auch beide eigentlich sehr deutlich kommen sieht. Denn was ich eben meinte, dieses anfängliche Happy-Go-Lucky, oh, wir reisen um die Welt, dass das nicht so bleibt, ist vollkommen logisch. Und wo es dann auch auf der Reise kriselt, ist sehr vorhersehbar. Da kann man dann immer die Frage stellen, gab das Buch nicht mehr her? Hätte man für den Film trotzdem das anders verpacken müssen, damit wir als Zuschauer ein bisschen mehr Spannung haben?
Ich weiß aber, also mir ging es genauso. Ich fand, also ich habe den Trailer gesehen, diese Prämisse gelesen und habe da wirklich gedacht, scheiße, warum wissen die immer, was bei uns zu Hause los ist? Ne? Also 2 kleine Kinder, jetzt irgendwie wir planen Thailand, das haben wir schon vor dem Film geplant. Natürlich, wie gesagt, nicht die 2 Jahre, sondern aber eine kleine Auszeit und ich habe mich auch von dem Gedanken verabschiedet, da zu arbeiten. Ich mach's halt einfach nicht. Und der Film switcht ja auch nochmal. Ne? Auf Island drehen sie es ja um. Da arbeitet dann Vera, also die Figur von Caroline Herfurth.
Ich würde total gern helfen bei dem Haus von Christine und ihrem Mann. Die sanieren alles komplett alleine.
Okay.
Ich glaube, es wird mir totalen Spaß machen, mal so mal wieder das machen, was ich eigentlich gelernt habe.
Ja, klar.
Ja?
Ja, ich würde dann halt hier mal den Garten aufräumen und die Veranda zu Ende bauen. Ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit.
Ja, und plötzlich findet sich nämlich auf Island Wolf in einer Situation wieder, die er überhaupt nicht kannte, dass seine Frau die jahrelang erfüllt hat.
Überall liegt Spielzeug rum. Ich räume den ganzen Tag auf und trotzdem liegt überall Spielzeug rum. Und wenn man dann auf diese kleinen, verfickten Scheiß-Bausteine drauf sitzt, dann flippt man einfach aus. Ja, das ist meine Arbeit. Das mache ich gerade, Papa. Und wenn dir das nicht passt, ja, dann ruf bitte Uwe, Steffen oder weiß der Henker wen an. Aber lass mich in Ruhe, okay?
Ja, das skypt er mit seinem Vater, also Wolf, dessen Vater wohl offensichtlich auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen sein muss und mit seinem Sohn auch immer nur über die Arbeit redet.
Ja, da auch tatsächlich Joachim Krohl ist jetzt, glaube ich, abonniert auf diese Problemväter. Der hat eigentlich die gleiche Rolle wie bei Wochenendrebellen. Wahrscheinlich hat er auch das gleiche Karohemd an, ich weiß es nicht. Aber dieser genuin maskuline Blick oder männliche Blick auf die Sache hat mich auch ein bisschen gestört. Denn jetzt muss Tom Schilling mal 3 Monate lang die Wäsche waschen und rastet aus.
Genau.
Wo ich so denke, keine Frau, die ganze Care-Arbeit macht, sagt irgendwas, beschwert sich darüber.
Ja, nee, macht es einfach.
Macht es halt einfach. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich frage, hätte es vielleicht gut getan, doch eine Regisseurin zu haben, also wenn Caroline das selber inszeniert hätte oder beim Drehbuch mal eine Frau drüber gucken zu lassen. Mhm. Natürlich, das erzählt Caroline uns gleich ja auch, war es das Spannende, der Blick von Christopher Doll. Aber trotzdem, mir war das dann am Ende zu konventionell, weil das auch zu Luxusproblem behaftet ist. Also die ziehen aus ihrer stylischen Berlin-Mitte-Kochinsel-Wohnung aus und die haben natürlich erstmal
neidisch?
Ein bisschen. Keine finanziellen Sorgen, das Geld läuft weiter, da ist auch noch, sind die Eltern, die haben halt auch ein freistehendes Haus, was wahrscheinlich irgendwann mal geerbt werden kann.
Ja.
Die Fallhöhe war mir irgendwie nicht hoch genug und ja, das ist auch der Vorlage geschuldet, ist wieder ein in Anführungsstrichen Problemkind, wie bei Wochenendrebellen, da war das Kind auf dem Spektrum. Hier ist es halt irgendeine neumodische Diagnose, die auch im Film als genau das tituliert wird.
Oscars Kleid, auch ein Film, den wir vor gar nicht allzu langer Zeit im Kino hatten.
Ich habe den schon gerne gesehen, aber ich habe mir ein bisschen mehr Reflexion erhofft.
Das ist was ich zu 100% unterschreibe. Also Einigkeit und Recht auf Kino für euch an dieser Stelle könnt ihr euch ab Donnerstag gerne anschauen. 1 Million Minuten. Wir haben, wie angekündigt, die beiden getroffen. Also die beiden meint in dem Fall Caroline Herfurth und Tom Schilling. Und wie erklären wir jetzt den Einstieg in das Gespräch? Also das
einfach gar nicht, oder?
Das Aufnahmegerät lief halt schon.
Wir sind da so reingestolpert in die Situation.
Und dann ist ja Crazy dieses Jahr 25 Jahre alt.
Stimmt. 23, oder?
25-jähriges Jubiläum gibt es dieses Jahr.
1999 wurde es gedreht.
2000
ist rausgekommen.
Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Veranstaltung.
Stimmt doch, erst machen sie wegen Dreh. Ah ja, okay. Ja.
Weiß ich nicht.
Guck mal, da drüben filmt jemand mit.
Stimmt.
Hallo.
Nee, da telefoniert jemand.
Oh, er winkt, wie süß. Nett.
Aber das ist auch krass, dass es 25 Jahre her ist.
Ja, mal gucken, was im...
Ja, verrückt. Tom hat sich gar nicht verändert. Den Witz habe ich ja schon dreimal gebracht, Tom hat immer noch nicht gelacht. Aber jetzt einfach wegen der Penetranz. Irgendwann.
Genau. Ja, einfach Erfolg durch Penetranz.
Ja, Erfolg durch Penetranz ist mein Motto. Finde ich super.
Okay. So, das sieht ganz gut aus hier soweit.
Gilt das jetzt alles noch nicht? Es war so schönes Material. Das
ich glaube, das läuft alles, schon, oder? Es ist alles drauf. Hier wird nichts weggeworfen. Ja, die 20 Minuten werden bis zur letzten Minute ausgenutzt. Sekunde. Jetzt haben wir deinen Einstieg kaputt gemacht.
Nein, der ist überhaupt noch nicht kaputt. Ich überlege, ich mache den trotzdem noch, weil die Frage bleibt nämlich bestehen. Caroline Herfurth, Tom Schilling bei uns. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ein
sehr skeptischer Blick,
Das ist ganz harmlos. Ein Wiedersehen nach 23 Jahren vor laufender Kamera. Zumindest habe ich nichts gefunden, was ihr beide seid Crazy.
2006, Pornorama mit Mark Rotemund.
Den habe ich sogar gesehen.
Und wieder vergessen.
und wieder vergessen.
So, jetzt ist lange her, habe ich sogar gesehen.
Es ist lange her.
Und jetzt ist der Vorteil, dass ich mich besser rausreden kann, weil ich sagen kann, den habe ich selber nicht gesehen und einfach nur schlampig recherchiert. Es war ein Wiedersehen seit 2006 das erste Mal vor laufender Kamera.
17 Jahre.
Ja. Es bleibt aber die Frage, wie war's?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Mega war's. Also ich fand's mega. Es war total toll, weil es natürlich so ist, dass man sich ja verändert und aber also auf jeden Fall von meiner Seite großer Respekt besteht vor Toms schauspielerischer Fähigkeit und es einfach total klar war, dass das eine sehr anspruchsvolle schauspielerische Auseinandersetzung wird, worauf ich sehr große Lust hatte. Und das begann tatsächlich direkt schon in der Vorbereitung, weil wir einfach uns sehr viel zusammengesetzt haben. Nicht nur die Szenen und das Drehbuch durchgearbeitet haben, sondern auch gemeinsam Filme geguckt haben. Und Tom die tolle Idee hatte, Authentizität zu schaffen durch Begegnungen, auch schon am Set in den Szenen, sozusagen so eine Selbstverständlichkeit des Paares zu kreieren, indem man eben sich da schon ja auskennt miteinander, was mir erstmal so gar nicht so lieb ist, sowas. Ich bin auch total gerne jemand, die total spontan gerne ist vor der Kamera oder auch diese ersten Momente ungern weggibt, weil ich die auch für sehr wertvoll halte. Ich habe das Gefühl, dass sich der Ansatz von Tom wahnsinnig oder von uns da wahnsinnig gelohnt hat, weil das einfach so schön geworden ist im Film, dass man uns dieses Paar so glaubt. Ich finde das richtig beeindruckend und faszinierend und mir hat die Arbeit extrem Spaß gemacht tatsächlich. Ja, jetzt bist du dran. So, ja. Wie war's für dich, Tom?
Doch, genau, ja. Also ich, für mich ist Film dann doch auch wirklich immer Arbeit, oft. Also ich mache es mir, glaube ich, eher ein bisschen schwerer oder ich sehe, glaube ich, bin auch eher so ein Bedenkenträger und so ein also perfektionistisch bist du ja auch, aber schon eher immer auf ein bisschen auf der, das Glas ist immer halb leer. Oder was ist mit den ganzen Chancen, die wir auslassen, müssen wir nicht mehr und so. Also, und wenn ich dann irgendwie das Ergebnis sehe, dann bin ich wirklich unfassbar stolz, weil ich finde, so Liebespaare zu spielen in einem Film, es ist wirklich eigentlich fast die schwierigste Aufgabe, ne, das glaubwürdig zu machen und die Selbstverständlichkeit, die Paare miteinander haben und wie sie sich anschauen, wie sie miteinander umgehen, die herzustellen, das ist wahnsinnig schwer und das für mich jedenfalls. Und der Umstand, dass es schwer ist, darf man dem Film natürlich nicht ansehen. Und das ist eigentlich so für mich die Hauptaufgabe.
Das war eine wirklich tolle Auseinandersetzung. Teilweise waren wir ganz unterschiedlich, ne, von denen. Mhm. Und allein diese Auseinandersetzung, ne, oder diese Diskussion, die dann schon entstanden ist, macht natürlich total viel. Und diese Mikro-Auseinandersetzung zwischen den beiden Menschen, das finde ich, oder Mikrokommunikation, die dann stattfindet, dass man so einen vollen Boden hatte von kleinen Mini-Reaktionen, schon ja. So ein Abfragen, dass man so das Gefühl hatte, die haben so eine ganz intime Sprache miteinander. Ja, aber das war einfach was Schönes, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gucke rüber zu Dom oder nicht mal. Wir sind da einfach zusammen und wir sind die ganze Zeit, hat man so einen Sinn zueinander und es ist einfach die ganze Zeit das Feuer an, das Schauspielerische.
Ich glaube, es hatte auch einfach irgendwie die ganze Bandbreite aller Gefühle, die man auch in einer Beziehung hat, ne? Also natürlich war auch manchmal hakelig, ne? Ja. Also wenn ich das erzählen darf, du bist eher irgendwie ein manchmal eher ein paar mehr Takes oder
auf
so.
Auf jeden Fall.
She's a late starter. Bei mir ist der erste meistens der beste.
Nee, ich liebe den ersten auch total, aber okay. Ich mache gerne nochmal einen und nochmal einen und nochmal einen tatsächlich, ja.
Aber manchmal näherst du dich
das stimmt,
dem
ja.
erst an,
das
was
stimmt.
du dort irgendwie
Absolut.
Und
Aber da ist das die Regisseurin, die dann mittlerweile noch mehr Takes will oder warst du immer schon so als Spielende?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich habe einfach, lustigerweise probe ich nicht so gern vorher, weil ich das Feuer sozusagen des ersten Moments nicht so gerne weggebe oder dann das Gefühl bekomme, ich übe das dann schon ein oder kenne den Pfad schon. Das kann total toll sein und ertragreich. Es kann aber auch eben, wie gesagt, was weggeben. Also ich sehe das dann als Regisseurin, wenn oder auch als Schauspielerin habe ich die Erfahrung, wenn ich dann das erste Mal da stehe und man das erste Mal miteinander erlebt, dann löst es bei mir ganz, ganz viel aus auch. Ne? Das möchte ich bewahren sozusagen. Aber wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Ne? So, und ich würde am liebsten ehrlich gesagt immer beides abschöpfen. Also genau, aber dann noch einen Take zu machen, noch einen Take und eben genau, was Tom sagt, haben wir nicht noch eine Chance ausgelassen? Müssen wir nicht nochmal dahin gehen und so? Das kann ich schon auch, dass ich dann da ewig rumgrabe. Und als Regisseurin wird mir dann öfter mal gesagt, dass dann jetzt, also ich brauche die Totale jetzt nicht das 13. Mal drehen, tatsächlich.
Ich will jetzt aber gerne noch wissen, welche Filme ihr zur Vorbereitung geguckt habt.
Zeiten des Aufruhrs, Marriage Story, wie ist dieser Film mit?
Kramer versus Kramer.
Kramer gegen Kramer, irgendein Film, der auch nicht so dolle war mit, wie hieß der, mit George
Ach
Clooney?
Ach so, auf Hawaii.
The Descendants.
Descendants, von Alexander Payne. Hat mir nicht gefallen.
Ja, aber es gab schon auch schöne Sachen an dem Film.
Doch, ja, da waren wir sehr uneinig. Ja, oder was haben wir noch?
Nö, wir waren nur, es hat jetzt auch für uns jetzt, glaube ich, nicht so viel. Ja. Aber Revolutionary Road, also Zeiten des Aufruhrs ist, finde ich. Bei 10 einer Ehe waren wir, der hat mich, ich musste sagen, dass ich die letzte halbe Stunde nicht mehr geguckt habe, weil der mich so wütend gemacht hat, der Film. Die Serie ist ja eigentlich eine Serie.
Mit Oscar Isaac und Jessica Chastain, genau. Die Neuauflage.
Ja, die hat mich wütend gemacht am Ende. Aber trotzdem fand ich es eine total spannende Auseinandersetzung sozusagen und Inspiration, ne, für sowas zu spielen.
Aber also bei Szenen einer Ehe, bei Oscar Isaac und Jessica Chastain, die kennen sich auch schon seit Jahren. Die waren, glaube ich, sogar auf dem gleichen College. Die Kinder sind in der gleichen Schule. Und die haben nämlich gesagt, es ist denen total schwer gefallen, ein Paar zu spielen. Wie war das dann bei euch, dieses Liebespaar zu spielen mit der 23-jährigen gemeinsamen Geschichte, wenn es auch zwischendurch große Lücken gab?
Wir haben jetzt nicht so eine wahnsinnig intensive gemeinsame Geschichte gehabt in den letzten 23 Jahren.
Ich denke, wir haben uns in den letzten 23 Jahren oder seitdem wir das letzte Mal für Marc Rotemund gedreht haben, vielleicht netto, keine Ahnung, einen halben Tag gesehen, oder?
Ja.
Wir haben also auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja. Also eigentlich haben wir gar keine gemeinsame Geschichte.
Ja. Jetzt schon.
Jetzt, ja.
Jetzt war hinter der Kamera.
In 17 Jahren?
Ja.
Jetzt warst hinter der Kamera diesmal nicht du selbst. Jetzt plötzlich.
Er denkt sich, nein.
Dennis, ja.
Bitte nicht.
Hast du gespielt? Hast du?
Nee, ich habe nicht gespielt.
Wir haben zusammen Sport gemacht. Wir haben richtig Workout gemacht. Und ja. Caroline ist richtig, richtig.
Naja, ich meine, ihr musstet ja.
Sag mir jetzt morgen noch fit. Ich sehe dein Gesicht, aber das hört man ja nicht.
Ach so. Sie ist mega, also flexible auf jeden Fall. Ist mir sehr hängen geblieben. Aber du hast ja auch so eine Ballettvergangenheit.
Nee, gar nicht. Das denkt man immer, stimmt. Ich habe mal so 4 Jahre Laien-Ballett-mäßig mitgemacht, aber da habe ich mit 19 angefangen.
Ja.
Bei Eileen Tetzel, lustigerweise.
Na gut.
Egal, anders.
Aber du hast uns da richtig durchgepeitscht.
Das stimmt, das mache ich gerne.
Es gibt so viele Fragen, Caro, in Richtung der Entstehung des Films, weil es fast schon außergewöhnlich ist, dass du den Film nicht selbst gedreht hast, dass du nicht Regie geführt hast. Und jetzt hat parallel aber auch nicht irgendjemand Regie geführt, sondern dein Partner Christopher Doll. Und für den war es auch noch das Regiedebüt.
Ja.
Was hat das alles mit dir und euch veranstaltet? Also dieses Liebespaar unter seiner Regie mit den Konflikten, die ihr auch ausleben müsst in der Geschichte. Du nicht Regisseurin, die aber vielleicht auch sich dann manchmal, weiß ich nicht, schwer zurückhalten kann. Konntest du es einfach laufen lassen? Wie war das?
Also ich hatte das Gefühl, dass ich das sehr gut laufen lassen konnte oder auch einfach wirklich wollte, weil der Wunsch, dass Chris die Regie macht, den habe ich schon lange und der schwelt auch immer schon mal rum, dass wir uns jetzt am Set nicht neu begegnen, ist ja klar. Wir haben eine sehr enge Arbeitsbeziehung schon sehr, sehr lange. Er ist immer der Produzent meiner Filme gewesen von Anfang an. Sogar den kleinen Kurzfilm hat er produziert, bevor er wirklich Produzent war. Und er ist tatsächlich auch ein Produzent, der extrem anwesend ist am Set, was ich in dem Fall sehr, sehr mag, weil er auch dort mal immer Gegenüber ist für mich selbst vor der Kamera. Also diese Beziehung sozusagen am Set, die habe ich und mit ihm als inhaltlichen Feedbackgeber habe ich schon sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv. Und ich habe mich, wie gesagt, schon lange mal danach gesehnt oder mir gewünscht, eine Geschichte durch seine Augen zu sehen und ihn in seiner Vision als Regisseur zu folgen und dass er sich diesen Hut aufgesetzt hat jetzt und diesen Mut hatte, nochmal so einen Schritt zu gehen, finde ich total toll. Ich habe nicht daran geglaubt, dass wir diese Geschichte schaffen, um ehrlich zu sein, weil als Regiedebüt so einen Film in 3 Ländern zu machen, das ist nicht einfach. Also auch noch in einer Doppelrolle als Produzent und das bewundere ich sehr und ich bin natürlich total stolz und freue mich total darüber und für mich war Tom da einfach auch da ein wahnsinnig toller Partner, weil wir einfach, trotzdem finde ich als Schauspielerpaar, das habe ich jedenfalls das Gefühl, einen großen Respekt haben voreinander und auch vor der Arbeit an sich und da, auch wenn wir manchmal bestimmt miteinander haken und sowas ja auch spannend ist, logischerweise, weil es den Prozess anfeuert, es einen Grundrespekt gibt vor der Kamera. Ich wusste immer, ich bin total sicher und safe und Tom sieht mich in jedem Moment und würde mich niemals vor der Kamera verraten. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist und was ich ja sehr geschätzt habe über die ganze Zeit. Also es gab lustigerweise ein extrem hohes Vertrauen von meiner Seite in das Zusammenspiel und auch das vor der Kamera, muss ich sagen.
Ja. Wirkt auch komplett.
Geht mir genauso. Mhm. Ja.
Also das Ding, worum es geht, da sind wir uns sehr einig und das ist natürlich eine super Grundlage für so eine Zusammenarbeit in so einer verrückten Umgebung.
Verrückte Umgebung. Ich habe eine etwas egoistische Frage.
Ja, ja. Ich habe schon gehört, du fährst nach Thailand.
Wir fliegen in 6 Wochen für 7 Wochen mit 2 Kindern nach Thailand. Und ich brauche jetzt natürlich die Tipps von euch. Krasse Insider-Tipps.
Finden die das gut, wenn wir das verraten, wo wir gedreht haben?
Nein, ja klar. Warum
finden die gut, ne? Ja, weil das ist ja so ein bisschen so ein Lonely Island.
Aber das heißt ja nicht, dass jeder das möchte. Es ist wirklich, also okay. Ich würde besonders den Tipp geben mit dem Lonely. Also kommt ein bisschen drauf an. Ich fand es total toll, dass wir mit diesem, ich sag mal, echtesten Thailand angefangen haben und nicht mit der touristischen Umgebung. Das war jetzt für die Reise natürlich auch besonders toll oder für den Film. Und wir haben einfach auf dieser unglaublich schönen Insel Koh Phratong gedreht, wo wir dann alle zusammen in diesen Hütten gewohnt haben. Da ist nicht viel los. So, wobei Tom du hast ja auch eine große Begabung, viele Sachen noch rauszufinden, was man alles machen kann.
Meine Frau.
Sonst wäre ich, glaube ich, in der Hütte hocken geblieben. Einfach so nochmal so richtig mitgezogen zu werden und alles zu sehen, fand ich Wahnsinn.
Wie war das WLAN?
Schön. WLAN war gut. Nee, stimmt. Es gibt nur vorne im Restaurant WLAN. Ja. Deswegen ist auch dafür toll. Super schöne Insel, kann ich nur empfehlen. Ja. Und dann muss ich auch sagen, wir sind dann nach Aonang gekommen, was sehr touristisch ist. Aber auch im Nachhinein muss ich sagen, so da fährt man dann mit einem Wassertaxi so durch so Felsen und kann zu so einem Restaurant, wo es diesen blauen Ara gibt und so. Das war schon auch toll zu sehen. Klar, ja. Und auch Bangkok hat mich wahnsinnig fasziniert, muss ich sagen.
Also, wie lange wart ihr da?
4 Wochen.
4 Wochen,
ja.
Okay.
Also Koh Phratong, da gibt es so ein paar Resorts, so kleine, so jedes so ein bisschen unterschiedlich, eins ein bisschen
luxuriöser, wenn man das so sagen mag.
Hippie-mäßiger.
Aber das sind alles offene Hütten, ne? Da ist jetzt nichts, da gibt es kein Wellness-Kombo oder sowas. Ja. Aber du hast halt vorne, hast du den Ozean. Und dann gibt's aber auch noch eine Bucht, die super ruhig ist, wo man einfach total gut auch baden gehen kann. Wobei man auch manchmal gestochen wird von so Quallen. Muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ne? So was. Aber trotzdem ist es total, aber die Anreise ist lang. So, aber ja. Also halbe Stunde braucht man mit dem Schnellboot
das geht doch.
An die Küste geht eigentlich, ne? Ja.
Hier von Berlin aus.
Nee,
halbe von Stunde der etwa. Schnellboot.
Vom Flughafen im sehr schnell, Schnellboot. Auto fahren und dann, also 13 Stunden Flug, 3 Stunden Auto, nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde Schnellboot. Ja.
Was hat denn mehr Eindruck hinterlassen? Thailand oder Island?
Also für mich Thailand, ehrlich gesagt. Ich hätte vorher gedacht, dass ich eher so der Island-Typ bin. Aber ja, weil es so ein bisschen rougher und ein bisschen existenzieller und archaischer ist.
Thailand?
Island. Deswegen dachte ich, dass ich dort eher so. Aber ich mochte wirklich diese thailändische Mentalität. Die fand ich schon wirklich toll, wie offen die auf Menschen zugehen, wie die Kinder leben und so.
Wobei das bei Island auch so finde, ne? Da, also diese Community, die da so entstanden ist mit den Darstellern und so, das war schon auch was sehr, sehr Schönes und sehr Besonderes. Also weil gerade Island steht ja auch sehr für dieses, es sind nicht so viele und die Community ist sehr stark, das spürt man schon auch. Mhm. Aber es ist ganz anders, lustigerweise. Jetzt habe ich dich unterbrochen, das wollte ich gar nicht.
Ja, aber ich habe ja schon geantwortet. Ja. Genau, also Thailand ist mein Ding.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, so wenn ich jetzt so den Film sehe und so Sehnsucht bekomme wieder, dann sehne ich mich ganz irre verrückt nach dieser Insel zurück. Das war sowas Besonderes. Es war auch so ein bisschen irre, weil wir kamen halt aus diesem heißen, üppigen, großzügigen, also naturgrößigen Thailand und dann kommt man so in Island an und es ist plötzlich so ganz kalt, da gibt es keinen Baum oder ganz wenige. Aber es war eben auf eine andere Art. Ganz faszinierend, ne? Wobei ich leider auch nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte in Island, dann eben diese ganzen tollen Naturgewalten zu sehen, dann mal in so einem, obwohl ein Geysir und sowas habe ich auch gesehen, mhm. Wasserfälle und Whale-Watching habe ich gemacht, was ich bereut habe und ja.
Sie haben mal, na, in Thailand zu drehen, ist halt, in Island ist halt wirklich, fordert einem ein bisschen mehr ab, also was man dann gar nicht sieht im Film, aber es ist, wie unfassbar kalt dieser Wind ist.
Man fährt sehr weit immer, ne? Wir waren viel unterwegs im Auto zu den Motiven. Ja,
und vor allem sind wir aber auch viel draußen und müssen halt die ganze Zeit dort stehen und haben halt manchmal auch nicht die Mütze, weil das der Anschluss nicht hergibt oder so. Und wenn ihr dann den 10 Stunden lang dieser eiskalte Wind an diese, kriegst du richtig, also ist richtig kopfschmerzig. Genau.
Ja, aber trotzdem war Island wahnsinnig. Und allein diesen Kontrast zu erleben, das fand ich schon irre. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht so reiseaffin wegen meiner blöden Flugangst, die mir zunehmend auf den Senkel geht, weil ich merke, wie schade es ist, weil es so schön ist, die Welt zu sehen. Und das war natürlich einfach auch eine wahnsinnig tolle Kombination. Ne? Das ist ja auch das, was im Film so schön ist, dass man so völlig unterschiedliche Gesichter der Welt sieht. Das, hat bleibenden Eindruck hinterlassen, würde ich sagen. Mhm. Aber ja.
Dann werden wir genau dieses Gespräch an nächstbester Stelle fortsetzen. Ich könnte jetzt versuchen, das hochzurechnen von 2006 bis 2023, wie lange es ungefähr dauert, bis wir uns dann wiedersehen. 17 Jahre, 2040 dreht er dann den nächsten Film zusammen, möglicherweise.
So Gott will.
So Gott will. Dann sprechen wir uns wieder. Caroline Herfurth, Tom Schilling, herzlichen Dank für den schönen Besuch in eine Stunde Film. Alles Gute für euch. Für den Film und bis zum nächsten Mal.
Let's go. Let's go.
Jetzt habe ich nicht Tschüss gesagt. Hast du das noch drauf?
Läuft noch.
Ah ja, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Sir Tom?
Oh, wir hatten vor ein paar Jahren überraschenderweise überraschend viel Spaß im Kino. Haben wir normalerweise nicht, muss man dazu sagen. Also wenn Anna und ich ins Kino gehen, dann machen wir das wie alle FilmkritikerInnen, KollegInnen, die wir so lieben. Also man geht schon rein in den Film und zieht eine Fresse, genau, zieht eine absolute Fresse und ist fest davon überzeugt, dass der Film kacke ist, bis er einen vom Gegenteil überzeugt,
oder
was, was nur sehr selten passiert. Das ist so die Kritikerattitüde, mit der wir ins Kino gehen, genau. Aber vor ein paar Jahren tatsächlich war es ein bisschen überraschend, weil wir so wie alle anderen auch nicht genau wussten, was dieses The Kingsman eigentlich sein soll. War damals ein neuer Film von Matthew Vaughn, mit Mittlerweile gab es noch zwei andere.
Über die reden wir lieber nicht.
Über die reden wir nicht, weil der erste war noch ein Kracher. Der zweite lief schon eher so unter so lala, wobei ich den auch noch mochte. Und der dritte, in dem dann auch Daniel Brühl eine staatstragende Rolle
und
hatte.
Und Alexandra Maria Lara in der ersten Filmminute gestorben ist.
Richtig, genau. Beide kamen, glaube ich, insgesamt auf anderthalb Filmminuten. So
aber
circa.
Es war Medienbord gefördert.
Aber es war Medienbord gefördert und daher ein ganz wichtiger Film. Also Kingsman-Filme, zumindest der erste können wir so stehen lassen, hat uns damals wirklich überrascht und großen Spaß bereitet.
Ja, trotz dieser der doch negativen Erfahrung von Teil 3 bin ich hellhörig geworden beim neuen Matthew Vaughn-Film, der Matthew heißt und nicht Vince, lieber Tom. An dieser Stelle möchte ich das auch nochmal unterstreichen.
Schreibe mir das kurz auf.
Denn Matthew Vaughn ist für mich der Regisseur einer meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Layer Cake mit Daniel Craig. Sehr alt, aber sehr sehenswert. Ist, glaube ich, aktuell auch auf Netflix. Also wenn ihr den nicht kennt, guckt ihn euch bitte an. Er ist B, der bessere Guy Ritchie und C, Meister im Fach Agentenfilm. Und nichts weniger als eine Mischung aus Stirb langsam und James Bond hat er in Vorbereitung auf Argyle versprochen. Und um es direkt vorwegzunehmen, er hat, finde ich, sein Versprechen gehalten. Denn Argyle ist brutal, actionreich, stylisch gediegen, spielt mit mehreren fiktionalen Ebenen und ist strunzdumm. Und das meine ich im Positiven.
Ja, darauf kommen wir noch zu sprechen. Lass uns das Feld aber trotzdem mal von vorne aufrollen und erstmal versuchen, was in diesem Fall nicht ganz so einfach ist, einigermaßen spoilerfrei zu erklären, worum es überhaupt geht. Im Mittelpunkt, zumindest auf der einen Seite, die Schriftstellerin Ellie Conway, die mit ihrer Agentenroman-Bestsellerreihe Argyle einen Bestseller nach dem anderen raushaut.
Das Buch ist fantastisch, Schatz, aber...
Was passiert als nächstes?
Das nennt man Cliffhanger, Mutter.
Ellie, das nennt man Ausrede.
Auf der anderen Seite der zweiten Ebene in diesem Film ist eben jener Geheimagent Argyle, der ihrer Fantasie entsprungen ist, von Henry Cavill mit grünem Stehkragen, Jackett, einer Brust aus Stahl und der wohl hässlichsten Frisur seit Javier Bardem in No Country for Old Men, nämlich einer hochtopierten Pinselfrisur.
Ich hoffe, sie tanzen so gut, wie sie sich kleiden.
Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden.
Hoch abtopierte Pinselfrisur, hast du gerade gesagt. Weißt du, an wen der mich total erinnert hat mit dieser ätzenden 80er-Jahre-Kackfrise?
Nee, jetzt bin ich gespannt.
Der sieht aus wie Dolph Lundgren in Universal Soldier.
Stimmt.
Der hatte so
das heißt aber wirklich Pinselfrisur. Ich habe es extra gegoogelt.
Aber sagt man, war das nicht auch schon, naja, nicht ganz, aber es geht schon fast so in Richtung Flat Top. Also diese hochgestylten, hochgeföhnten, ganz glatten, geraden Haare, die aber obendrauf halt wie so ein Plateau sind. Also er sieht wahnsinnig bescheuert aus. Gut, also kurz nach der Buchpremiere jetzt für Band 4 vermischen sich dann die angesprochenen Ebenen, denn in einem Zug trifft Ellie auf ja so einen langhaarigen Unbekannten, Aiden, der sie erst in ein Gespräch verwickelt und dann aber plötzlich ihr das Leben rettet.
Ich bin so ein großer Fan! Und das hier ist ganz ehrlich ihr bestes Werk. Ich meine, ich sag das nicht bloß so.
Ach ja, und was machen Sie?
Spionage.
Sicher.
Je besser der Spion, desto perfekter die Illusion. Nicht unbedingt das Aussehen, das Sie bei einem Spion erwartet hätten, ne? Naja, um fair zu sein, das ist so ziemlich das Einzige, was in Ihren Büchern falsch ist. Männliches Model mit einem Stehkragensacko und einer bescheuerten Frisur fällt in einem Zug eher auf als so ziemlich jeder andere in diesem Waggon.
Ja, es folgt ein kreatives, hanebüchenes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Conray, ihrer geliebten Katze Alfie, Aiden und einer Handvoll Spione, denn die Trennlinie zwischen der Fiktion im Film und der Wirklichkeit im Film verschwimmen immer mehr.
Wer sind diese Menschen?
Echte Spione.
Warum interessieren die sich für mich?
Weil sie eine gottverdammte Wahrsagerin sind, Ellie. Was sie in ihrem neuen Buch geschrieben haben, ist eingetreten. Sie haben in ein Wespennest gestochen, von dem sie nicht mal was wussten.
Jetzt bin ich gespannt.
Liebe Anna.
Lieber Tom.
Wo soll ich nur anfangen?
Ich weiß es nicht.
Vielleicht bei der für mich feststehenden Tatsache, dass einfach es völlig in Ordnung ist, das sagt man ja auch Kindern immer, dass es völlig in Ordnung ist, dass nicht jeder alles kann. So, Bryce Dallas Howard, die kann auch ganz vieles und auch ganz gut. Was sie meiner Ansicht nach überhaupt kein bisschen spielen kann, ist eine, wie auch immer, durch Amnesie verschleierte, hirnverschleierte Agentin. So, wenn ich also...
Ich möchte mich bitte an dieser Stelle entschuldigen für den Spoiler, den Tom Westerholt hier gerade rausgehauen hat.
Ja, das ist, dass sie also irgendetwas... Ich muss ja schon, also in der Kritik muss man zumindest schon, finde ich, dahingehend zu sagen, dass sie irgendetwas mit dieser ganzen Spionagegeschichte, die sie schreibt, zu tun hat. Ansonsten ergibt das ja alles gar keinen Sinn. So, nehmen wir zum Beispiel, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nehmen wir zum Beispiel die große Meryl Streep, die ohne jede Frage eine der größten Schauspielerinnen dieses und auch des vergangenen Jahrhunderts ist. Trotzdem würde ich der aber auch zum Beispiel eine Rolle als Actionstar im weitesten Sinne würde ich nicht abkaufen. Oder ich möchte auch zum Beispiel weder Jason Statham noch John Cena, der ja hier auch eine Nebenrolle spielt. Das sind so Typen, die würde ich auch nicht sehen wollen als leidenschaftlicher Liebhaber in einem Film.
Ah, doch.
Nein.
Auch bei Meryl Streep, die übrigens keine Oscar-Nominierung für diesen Film hat, weil sie nicht mitspielt. Wobei Meryl Streep es auch schaffen würde, eine Oscar-Nominierung zu bekommen für einen Film, den sie nicht mitspielt. Ist egal. Ich kann verstehen, Bryce Dallas Howard ist vom Cast her die Schwächste. Ich habe sie aber in dieser grauen Mäuschenrolle schon gerne gesehen.
Wenn sie das bleiben würde oder bleiben dürfte im gesamten Film.
Ja, die Haarfarbe ist halt scheiße,
dann,
die sie hat.
Ja, dann hätte ich das vielleicht noch abgekauft, aber es gibt ja nun mal Twists, die ich grundsätzlich gerne mag in Filmen, wenn sie mich wirklich überraschen. Ich mag sie nicht so gerne, wenn sie einigermaßen deutlich anmoderiert werden. Hier haben wir jetzt im Film ja nicht nur einen Twist, sondern wir haben noch einen Retwist und nach dem Retwist haben wir noch einen Re-Retwist.
Und den das ist ein Film voller Twists.
Und das fliegt dann mir so ein bisschen auch zu sehr alles hinterher durcheinander. Ich mochte sehr oder mehr, könnte ich auch sagen, die Nebendarsteller um sie herum. Also Sam Rockwell, den ich sowieso extrem liebe, der hier Aiden spielt, ist großartig. Bei Samuel L. Jackson habe ich fast schon gedacht, der muss bald aufpassen, dass er sich nicht selbst runterdegradiert zum ewigen Nick Fury und nur noch irgendwie solche Rollen spielt. Ich habe schon auch gelacht an einigen Stellen und dieses drüber, was dir ja zum Beispiel in diesem Fall gut gefallen hat, da waren ein paar Szenen dabei, die fand ich auch habe ich auch gerne gesehen. Am Ende, muss ich sagen, ist es mir dann ein bisschen zu viel nackte Kanone gewesen und ein bisschen zu albern geworden. Also das eine Stufe weniger hätte mir da gereicht
einfach. Ich kann verstehen, was du meinst, weil ich auch das Gefühl hatte zwischendurch, dass Matthew Vaughn die Blaupause von The Kingsman genommen hat vom Drehbuch und das hier so ein bisschen weitergedreht hat. Ne? Der hat ja auch bei The Kingsman, sind in allen drei Filmen so vollkommen überzeichnete Finale. Ich erinnere an die explodierenden Köpfe in richtig. Kingsman. Weiß ich gar nicht mehr, ob das 1, 2 oder 3 war. Nee, 3 war der auf dem Plateau. Der war einfach nur scheiße.
Auf diesem Felsen oben.
Aber über den Cast haben wir jetzt schon gesprochen. Die spielen schon groß auf und ich glaube, die hatten wirklich auch Spaß bei den Dreharbeiten in diesen abstrusen Actionsequenzen.
Die erste ist ja fast wie Bullet Train.
Die erste Actionsequenz, da musste ich an Fast and Furious denken, als Henry Cavill mit diesem Golfcar.
Ach so, ja, einfach das ist, die ist noch davor, genau.
In ein griechisches Dorf.
In Trümmer fährt, ja, genau.
Da merkte man schon diese Selbstironie. Ne? Also der muss ja danach. Das war Bullet Train. Und Henry Cavill, der hat, glaube ich, seine Gage wirklich als Schmerzensgeld für diese Frisur genommen. Diese Action-Szenen sind abstrus, aber Matthew Vaughn, der hat halt schon ein Gespür für Timing und auch für die Ausstattung. Ne? Da sieht alles schon geil aus. Und das CGI ist, glaube ich, absichtlich schlecht, weil er eben an Filme aus den 80ern erinnern will. Es ist immer eine Spur drüber, aber eben mit bestem Wissen und Gewissen. Und für mich auch eine der schönsten Tanzszenen seit La La Land. Ich weiß, du magst keine Musicals. Das
stimmt so nicht.
Aber diese Tanzszene hier, also sie ist auch im Trailer zu sehen, da habe ich schon sehr, sehr gelacht. Ich gebe zu, also diese ganzen Twists, Matthew Vaughn hat auch am Anfang mal versucht, das ist ein bisschen gescheitert, diese Ellie Conway tatsächlich als echte Bestseller-Autorin zu etablieren. Und der Hollywood Reporter hat dann aufgedeckt, dass sie wirklich fiktiv ist. Mhm. Und es gibt ganz merkwürdige Verschwörungstheorien, dass die Figur von Taylor Swift inspiriert ist. Da bin ich in diese Materie nicht weiter eingetaucht, weil Verschwörungstheorien zu Taylor Swift gibt es sehr, sehr viele. Ja. Aber es ist für mich tatsächlich eine Mischung aus James Bond und Stirb langsam. Ein Film, der in seiner Trashigkeit einfach ganz großen, sinnlosen Spaß macht. Ich weiß, du hattest schlechte Laune an dem Tag, als du ihn gesehen hast, aus Gründen.
Aus Gründen.
Auf die wir jetzt lieber nicht weiter eingehen.
Du meinst, das hat auf meine Urteilsfähigkeit abgefärbt?
Nein, aber also ich hatte aus anderen Gründen andere schlechte Laune als du. Und ich habe da im Kino gesessen und ich habe einfach mal wieder gelacht. Erinnerst du dich an The Lost City mit Sandra Bullock, Channing Tatum und Daniel Radcliffe?
Was das der ist deutlich ja, bessere Film gewesen.
Ist ja eine ähnliche Prämisse, also diese Vermischung von Romanautoren, Fiktion, Wirklichkeit, ne, wie geht man mit Urheberrecht etc. um. Ja. Aber ich fand den, also der hat mich einfach in seiner Bräsigkeit hat er mich abgeholt und ich will auch einfach mal so sinnlos Spaß haben dürfen. Ich fand es einen Hammer-Soundtrack. Ich würde mich fast freuen, wenn Matthew Vaughn tatsächlich mal einen James Bond machen würde. Henry Cavill ist einfach zu alt. Sam Rockwell hat die falsche
Nationalität. Glaube ich, nicht Brite genug.
Genau, also Sam Rockwell hat auch die falsche Nationalität. Ja. Also ich hatte einfach so richtig dummen Popcorn-Spaß. So. Also das Dumme meine ich gar nicht.
Ja.
Also ich meine das im positiven Sinne.
Ich glaube tatsächlich, und vielleicht nähern wir uns da auch schon dem Kern der ganzen Diskussion. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Film ist, der sehr tagesformabhängig ist. Weil du warst vielleicht einfach im genau richtigen Mut für dieses Drübersein auch an Albernheit. Ich war, das gebe ich zu, aus Gründen bin ich wirklich mit einer ziemlich griesgrämigen Laune ins Kino rein. Und vielleicht nehmt ihr das für euch mit, dass das möglicherweise nicht die allerbeste Ausgangssituation ist. Denn so ist es für dich, die Mischung aus Stirb langsam und James Bond. Und für mich ist es die Mischung aus Spy, Susan Cooper, Undercover.
An die muss ich auch denken, aber auch nur wegen der Katze.
Und die nackte Kanone. So. Und so trübt sich dann die Wahrnehmung sicherlich auch gefärbt durch die Form, in der ihr ab Donnerstag vielleicht auch in diesen Film geht, mit dem wunderschönen Titel Argyle. Damit ist für diese Woche mal genug gewesen, aber wir möchten euch gerne. Nein, es ist noch gar nicht genug gewesen. Ich habe hier was hingeschrieben auf meinen Spickzettel.
Hier steht Oderbruch mit, warte.
Ja, zähl.
1, 2, 5 Ausrufezeichen.
So, die feine Frau Wollner, ne, hat uns ja alle verführt, hier in der ARD Mediathek uns Oderbruch anzugucken. Und du hast erzählt letzte Woche, dass es da schon in der Pressemitteilung einen Spoiler gegeben hat, den du gerne vorher nicht gehabt hättest, weil dieser Spoiler alles verrät, was wir aber den Leuten nicht verraten sollen. Ich werde das auch jetzt nicht tun, obwohl es mich dermaßen juckt, das zu tun, weil ich dann schön mich zu Hause hingesetzt habe und habe Oderbruch geguckt und irgendwann in der, ich weiß es nicht mehr genau, vierten Folge oder so angekommen, habe ich wirklich den vielleicht größten What the fuck Moment der vergangenen Jahre gehabt.
Aber ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht?
Ey, es ist irgendwas zwischen, ich möchte diesen Scheiß sofort anziehen, wenn das geht. Ich möchte das nie gesehen haben, was da jetzt gerade passiert. Und aber genauso schwerwiegend, jetzt will ich verdammt nochmal aber auch wissen, wie das Ding zu Ende geht. Also da würde mich jetzt mal sehr eure Meinung interessieren, wenn ihr euch an Oderbruch rangetraut habt und es wirklich durchgeguckt habt. Sehr gerne wissen, wie es euch damit gegangen ist. Ich habe, und das passiert selten, ich habe nicht geglaubt an dem Punkt, an dem es passiert, dass ich wirklich das sehe, was da gerade passiert.
Hast du zurückgespult?
Ja, ich bin nochmal ein Stück zurück und dachte, nein, das kann ich doch nicht übersehen haben die ganze Zeit, dass es darauf hinausläuft, weil es gibt Andeutungen, die sind aber sehr vage und du rechnest im Leben nicht mit dem, was dann da passiert. Und das ist so absurd und hat so überhaupt nichts mit Brandenburg oder dem Oderbruch oder mit einer Kriminalgeschichte zu tun, wie wir sie normalerweise aus deutschen Produktionen kennen. So absurd. Also wenn ihr das schon gesehen habt, bitte schickt uns gerne mal eure Meinung dazu. Würde mich brennend interessieren. So, das wollte ich noch nachschieben.
Gut.
Jetzt können wir auf nächste Woche
gucken. Ja, dann gucke ich jetzt mal auf nächste Woche und sage, dass da einer meiner Lieblingsfilme des Jahres 2024 anläuft. Und aus ganz egoistischen Clickbaiting-Gründen sage ich jetzt einfach nur Andrew Scott und Paul Mescal. Ihr könnt jetzt bitte anfangen zu kreischen. Ich habe mit den beiden gesprochen. Ich sage noch mal kurz, Andrew Scott, ne, der aus Fleabag oder Priester und Paul Mescal, ne? Normal People. Und ich habe gesprochen mit dem Regisseur von Die Farbe Lila, also nicht mit Steven Spielberg. Es gibt ein Remake und das basiert auf der Broadway-Adaption.
Hausaufgabe bis nächste Woche. Ihr könnt gerne nochmal, werde ich nämlich auch machen, weil es einfach zu lange her ist, das Original von 85 mit Oprah Winfrey und Whoopi Goldberg unter anderem, also der Film von Steven Spielberg. Ich werde ihn nochmal gucken, macht ihr vielleicht auch. Nächste Woche gibt es das Remake.
Und das Interview mit dem Regisseur. Und ich hab tatsächlich schon in Masters of the Air reingeguckt. Ne? Also nochmal Spielberg und Tom Hanks.
Ja.
Zweiter Weltkrieg. Ne? Wir hatten schon Band of Brothers. Wir hatten The Pacific.
Und aus dem Grund habe ich bisher noch nicht reingeguckt auf Apple TV
Plus.
Jetzt geht's
hoch in die Luft.
Ja, und ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen müde, wie sich Spielberg seit vielen Jahren an diesem Zweiten Weltkrieg abarbeitet. Sei es Soldat James Ryan oder halt, wie angesprochen, Band of Brothers und die Nachfolgeserie. Aber ja, sie haben es halt irgendwie zusammen nochmal gemacht, also Hanks und Spielberg, und haben dieses Masters of the Air gemacht, und ich habe mir auch vorgenommen, da einfach jetzt nochmal reinzugucken. Also auch da nächste Woche nochmal eine kleine Einordnung von uns, ob sich der ganze Aufwand lohnt. Es soll ja wohl wieder mal die teuerste Serie aller Zeiten gewesen sein.
Ja.
Ja.
Sie mussten halt fliegen.
Also, ob Geld fliegen kann, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, euch viel Spaß, eine gute Zeit. Macht keinen Blödsinn und keinen Quatsch. Und was noch viel, viel wichtiger ist, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Oder Bruch, ich glaube, es hackt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.